die Schriftlesung, Bernd hat die Schriftlesung gewünscht, aus dem 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Und ich habe meine Bibel da liegen lassen, das macht aber nichts. Ich habe sie gerade hier drauf, die Schriftlesung. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bernd hat diesen Text ausgesucht und als ich das E-Mail bekam, da schaute ich darüber, auf meinem Schreibtisch steht diese Fliese mit diesem Text. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gottes Geist führt, was man sagen, tun, machen soll? Nun, dieser Text hat mich sehr beschäftigt. Jahrelang. Ich wollte es lernen. Ich wollte vor allen Dingen lernen, den Geist der Besonnenheit in meinem Leben Raum zu geben. Denn eigentlich von meinem Temperament her bin ich genau das Gegenteil. Ziemlich aktiv und spontan. Aber Besonnenheit tut uns gut. Und diese Fliese habe ich verschenkt meinen Pastorenkollegen im Jahr 1984. Genau vor 50 Jahren. Bernd, Gott segne dich. Wir freuen uns auf deine Botschaft. Ich stelle deinen Text hier hin, dass du ihn immer vor Augen hast. Und du darfst ihn nachher.
Ja, vielen Dank. Ich darf euch auch Sie alle recht herzlich begrüßen. Es sind ja viele bekannte Gesichter hier und ich freue mich auch, dass wir heute dieses Jubiläum feiern können und dass der Text auch gepasst hat, denn ich suche keine Texte raus, sondern ich bete immer, dass Jesus mir die Texte zeigt und dann war am Bahnhof auf einmal dieses Wort da. Das war kurz nachdem ich Hugo angerufen hat und das hat wieder mal gepasst. Halleluja. Ja, 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das steht im 2. Brief des Paulus an den Timotheus und das ist der letzte Brief des Apostel Paulus. Wahrscheinlich, wir wissen ja nicht, ob er noch was geschrieben hat, aber das, was wir von Paulus haben, ist das jetzt das letzte. Paulus hat ja sein Leben lang gehofft, bei der Entrückung der Gemeinde dabei zu sein. Aber jetzt wird ihm klar, er wird für Jesus den Märtyrertod sterben. Er hat diesen Brief geschrieben als Gefangener in Rom. Wir erfahren, dass Paulus aufgrund von Falschaussagen verklagt wurde, ganz ähnlich wie Jesus in dem Prozess Jesu. Und dass er da verhaftet wurde und sich jetzt auf den Kaiser berufen hat. Das lesen wir in Apostelgeschichte 25 und wird gefangen nach Rom geführt. Übrigens eine sehr abenteuerliche Überfahrt. Und jetzt schreibt Paulus hier in dem 2. Brief an Timotheus im 1. Kapitel, wo auch unser Predigttext steht, ich diene Gott, Kapitel 1, Vers 3, mit reinem Gewissen. Das heißt, er ist sich keiner Schuld bewusst. Er sitzt nicht im Gefängnis, weil er irgendwas verbrochen hat oder irgendwas falsch gemacht hat, sondern wie gesagt, aufgrund von diesen falschen Zeugen. Ein sehr wichtiges Gebot, du sollst kein Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Und hier sind vor allen Dingen Falschaussagen gemeint und das hat Paulus hier erlebt. Jetzt, was macht er im Gefängnis? Er dient Gott. Ich diene ihn mit reinem Gewissen. Und wie sieht das aus? Wahrscheinlich hat Paulus seinen Mitgefangenen und auch seinen Wärtern das Evangelium bezeugt. Aber es sieht auch so aus, dass er Tag und Nacht für die Gemeinden und auch für den Timotheus betet. Ja, wer ist eigentlich der Timotheus? Er taucht in der Apostelgeschichte 16, 1 zum ersten Mal auf. Und dann erfahren wir, der hat eine gläubige Oma und eine gläubige Mutter. Und wahrscheinlich ist er durch diese gläubige Mutter zum Glauben an Jesus gekommen. Wohl dem, der gläubige Omas hat. Ich glaube, sie sterben heute mehr und mehr aus. Aber ich hoffe, dass es sie noch gibt, gläubige Omas, die für ihre Enkel beten, aber auch die mit ihren Enkeln beten. Ja, Timotheus begleitet jetzt Paulus viele Jahre und Paulus ist für Timotheus so eine Art Rabbi und geistlicher Vater. Paulus nennt den Timotheus seinen Sohn. Geist, ein geistlicher Sohn. Ja, das Evangelium bleibt, das ist auch unser Trost, es bleibt nie in einer Generation hängen. Es geht von der Großmutter über die Mutter zu dem Enkel und wie das dann mit Timotheus Nachkommen, wissen wir ja nicht, weitergehen, kann ja auch sein. Also wo wir loslassen müssen, können wir uns freuen, das Evangelium geht weiter. Und was die letzte Generation ist, bestimmen nicht wir, das bestimmt der Vater im Himmel. Der wird sagen, jetzt ist es Zeit, jetzt kommt Jesus wieder. Ja, und jetzt möchte Paulus, dass Timotheus nach Rom kommt. Paulus war ja kein Einzelgänger. Paulus sehnt sich nach Gemeinschaft. Timotheus ist wahrscheinlich in Ephesus, während Paulus diesen Brief schreibt. Und er soll auch noch einige Sachen mitbringen. Wir lesen von einem Mantel und von Pergamenten. Also Paulus möchte, dass der Timotheus zu ihm kommt, ihn besucht. Er sehnt sich nach Gemeinschaft. Und deshalb schreibt Paulus diesen Brief. Und dann erfahren wir über Timotheus aus diesem Brief so einiges. Zunächst mal, dass er einen ungefärbten Glauben hat, in Kapitel 1, Vers 5. Das heißt, ein ungeheuchelter Glaube. Der Glaube von Timotheus war echt. Er war nicht gespielt. Aber, jetzt kommen wir zum Predigttext, wir erfahren von Timotheus auch, dass er offensichtlich eher zur Angst und zum Sorgengeist geneigt war. Vielleicht auch nah am Wasser gebaut, ihr kennt ja den Spruch, Vers 4, ich denke an deine Tränen, wahrscheinlich beim Abschied. Wir kennen ja Leute, die nah am Wasser gebaut sind. Und der Timotheus war offenbar jemand, der so schnell den Tränen nah war, der verzagt war, der Angst hatte, der einen Sorgengeist hatte. Und da hinein kommt jetzt dieser Vers. Paulus erinnert den Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Also wenn du so da niederliegst, so am Boden bist, so von Sorge und Angst bestimmt bist, das ist nicht vom Heiligen Geist. Timotheus hat einen Geist der Verzagtheit. Ich habe dieses Wort mal nachgeguckt, was das so bedeutet. Es hat ganz viele Bedeutungen. Die Grundbedeutung ist Feigheit, also irgendwie das Evangelium nicht weiter zu sagen aus Angst, es könnte Nachteile bringen. Es heißt aber auch Verzagtheit, Mutlosigkeit, Sorgengeist, Müdigkeit, so diese ganze Palette an Bedeutungen kann das heißen. Und diesem Geist hat Timotheus offenbar Raum gegeben. Er schämt sich für den gekreuzigten Jesus. Die Götter der Römer und der Griechen, das waren ganz andere Typen, das waren Helden, die da verehrt wurden. Und jetzt glaubt man an einen Gott, der gekreuzigt wird. Übrigens, auch im Koran steht drin, von Jesus. Aber wisst ihr, was da drin steht? Jesus wurde nicht gekreuzigt, sondern einer, der ihm ähnlich war. Ich habe es extra mal nachgeguckt. Man schämt sich den gekreuzigten Jesus, ja, an einen Gott glauben, das war in der Antike kein Problem. Aber an einen Gott, der so schwach wird, dass er ans Kreuz geht, da hat sich so manch einer geschämt. Und offenbar hat der Timotheus sich auch für seine unansehnlichen Diener geschämt. Das lesen wir in Vers 8. Schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner. Also der Paulus ist offenbar auf die Idee gekommen, dass er sich für den Paulus schämen könnte. Das soll ein Diener Jesu sein. Sitzt ja im Gefängnis. Wo ist jetzt die Kraft der Auferstehung Jesu? Ja, ja, Jesus ist auferstanden, aber wir würden gerne mal ein bisschen mehr davon sehen. Und warum hat Gott diese ganze Verleumdung zugelassen? Warum hat Gott diesen falschen Zeugen nicht das Wort verboten? Warum lässt Gott die Gefangenschaft zu und Paulus weiß, er wird demnächst brutal hingerichtet? Dieser Geist der Verzagtheit, ich habe im Lexikon gelesen, es ist eine Neigung, sein Handeln durch Angst und Furcht bestimmen zu lassen. Und diesem Geist hat er Timotheus Raum gegeben und es gab ja auch genug Anlass dazu. Und so steht er jetzt in Gefahr, sich resigniert zurückzuziehen. Was ist da zu tun? Kann man da überhaupt was machen, wenn der Geist der Verzagtheit Raum gewonnen hat? Muss man das jetzt so hinnehmen oder sagen, ich bin halt so, das ist meine Natur? Paulus sagt eindeutig, nein, musst du nicht. Du bist nicht diesem Geist der Verzagtheit schutzlos und hilflos ausgeliefert. Denn du hast ja einen echten, tiefen Glauben zu Jesus, eine echte, tiefe Beziehung zu Jesus, wie deine Oma Louis und deine Mutter Eunike. Also da ist doch etwas in dir und ich habe dir die Hände aufgelegt und du hast diese Gabe empfangen. Und weil du dieses Vertrauen zu Jesus hast, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Und jetzt sagt er, dieser Geist, den du empfangen hast, ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also erinnert Paulus den Timotheus an etwas, was er schon in sich hat. Und das ist der Geist Gottes, der lebendig macht, der erweckt, der, ja, ich habe das Bild vom glimmenden Docht, der den glimmenden Docht wieder anfacht. Denn dieses Wort, dass du erweckst die Gabe Gottes, ist ein Bild, es klimmt irgendwas und man pustet dann da drauf und die Glut facht wieder an. Im Jesaja steht, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So, und jetzt wird dieser Geist genauer qualifiziert. Ich habe heute Morgen nur zwei Punkte. Eigentlich wollte ich drei machen, aber der Text bestimmt, wie viele Punkte man hat und nicht nur man bestimmt, wie viele Punkte der Text hat. Denn ich werde jetzt zeigen, wie das zusammenhängt. Ich wollte erst Kraft, Liebe, Besonnenheit, drei Punkte, aber ich habe gemerkt, das gehört zusammen. Das kann man nicht getrennt abhandeln. Also dieser Geist wird genauer qualifiziert. Und der erste ganz kurze Punkt ist, es steht 1:3. Das ist kein Zufall. 1:3, da muss man sich beim Fußball gar nicht auskennen, bedeutet Sieg. Wenn du auf der Mannschaft stehst, die drei Tore geschossen hat. Das heißt, 3:1 gewonnen. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Das ist kein Zufall, dass Paulus hier eine Sache nimmt, der Geist der Verzagtheit, und dann drei, das hat ein ganz anderes Gewicht. Und es ist Sieg. Wir stehen auf dem Boden des Siegers. Und selbst wenn Paulus im Gefängnis sitzt, selbst wenn der Kaiser Nero ihm das Todesurteil spricht, wir stehen auf der Seite des Siegers. Paulus hat im Römerbrief geschrieben, es kann uns nichts von der Liebe Gottes scheiden, die in Christo Jesu ist. Auch nicht der Kaiser Nero oder sonstige Mächte und Gewalten. Selbst Satan persönlich wird uns nicht aus der Macht und den Händen Jesu reißen. Denn Jesus hat ja am Kreuz geschrien, und ich habe mal die interessante Auslegung gelesen, dass das kein Schmerzensschrei, sondern ein Siegesschrei war. Und dann hat Jesus laut geschrien, es ist vollbracht. Dass es alle hören, dass es jeder mitkriegt. Und da ist nichts mehr hinzuzufügen, Da ist nichts mehr offen. Da ist nichts mehr, was wir tun müssen, um diese Gnade vollständig zu machen, um diesen Sieg noch irgendwie abzustützen. Es ist vollbracht. Unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Und weil diese destruktiven, dämonischen Mächte wissen, dass sie uns den Sieg nicht mehr nehmen können, bleibt ihnen nur Angst und Sorgen, Geist und Furcht zu verbreiten. Und diesen Geist muss man, so sagt Paulus, aktiv mit dem Wort Gottes und dem Gebet gegenhalten. Und jetzt sind wir beim zweiten Teil. Es ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe mich gefragt, warum nennt Paulus diese drei? Hätte ja auch sagen können, Gott hat uns gegeben den Geist der Freude, des Friedens und der Sanftmut. Steht auch im Galaterbrief als Früchte des Geistes, hätte er machen können. Jetzt könnte man sagen, gut, weil ihm zufälligerweise sowas eingefallen ist. Das stimmt aber auch nicht. Paulus war ja vom Geist Gottes erfüllt und hat diese Worte Gottes niedergeschrieben. Und da ist nichts zufällig. Ich glaube nicht, dass in der gesamten Bibel auch nur ein Buchstabe zufällig steht. Deshalb ist es gut, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern auch zu studieren. Und ich habe die ganze Woche über diese drei Eigenschaften des Geistes nachgedacht. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, aber ich glaube, dass eine Sache hier im Hintergrund steht. Diese drei Eigenschaften stehen hier wegen der besonderen Situation. Das Wort Gottes geht immer in die besondere Situation hinein, nie so allgemein, dann trifft es uns nicht. Immer in die besondere Situation, weil der Geist Gottes weiß, wo wir sind, er weiß, wie es uns geht und er weiß, was wir brauchen. Und was ist die besondere Situation? Es ist Gemeinde und Christen unter Druck. Und das ist scheinbar die Normalsituation. Ich lese gerade ein Buch, da bereist ein Amerikaner, der bei der Aufbauarbeit in Afrika gescheitert ist, weil der Druck so hoch ist. Er bereiste damals Anfang der 90er Jahre die ehemalige Sowjetunion und da lässt er sich berichten von Christen, die dort in diesen Jahren gelebt und gelitten haben. Also was die erlebt haben, in Gefängnissen, in Arbeitslagern, in Umerziehungslagern, mit Gehirnwäsche. Und das scheint da normal zu sein. Und so ist das auch ganz am Anfang, die Situation ist entmutigend. Paulus sitzt im Gefängnis, es kommt auch kein Engel, der ihn rausholt, wie bei Petrus. Und jetzt kommt eigentlich das, was Paulus besonders schlimm sein muss, nicht nur, dass er im Gefängnis sitzt, sondern auch, dass er unschuldig im Gefängnis sitzt. Das stelle ich mir schrecklich vor, wenn du im Gefängnis sitzt und weißt, du bist unschuldig. Ich las kürzlich von einem Mann, der wurde von der Kollegin beschuldigt, er hätte sie vergewaltigt. Er wurde schuldig gesprochen, saß 10 Jahre im Gefängnis und dann, nachdem er entlassen wurde, kam raus, dass die Frau gelogen hat. Und dann ist der Mann aus Verbitterung, er hat nicht mehr lange gelebt, er ist gestorben. Das muss ganz schrecklich sein, wenn man weiß, ich bin unschuldig, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen und werde angeklagt und eingesperrt. Und genau das ist dem Paulus passiert. Er sitzt unschuldig im Gefängnis. Und nicht nur das, jetzt haltet euch am Sitz fest. Jetzt kann man ja sagen, das ist die böse Welt. Auch innerhalb der Gemeinde. Er wurde von vielen Christen verlassen. Denn ein Apostel im Gefängnis, das ist nicht das, was wir wollen. Kapitel 1, Vers 15. Wie du weißt, haben mich alle Christen aus der Provinz Asia im Stich gelassen. Auch Philegos und Hermon. Alle Christen haben mich im Stich gelassen. Jetzt kann man sagen, wie das denn? Ja, bei meiner ersten Gerichtsverhandlung, wisst ihr, wer da war? Kein einziger. Bei meiner ersten Gerichtsverhandlung stand mir niemand bei. Alle ließen mich im Stich. Der war völlig alleine. Und dann sagt er, Gott möge ihn verzeihen, da komme ich gleich drauf. Also eine trübe Situation voller Enttäuschungen. Und da kann man jetzt dem Timotheus keinen Vorwurf machen, dass er niedergeschlagen ist. Dass er sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und jetzt in diese Situation hinein kommt der Geist der Kraft. Und das Wort Kraft, das hier steht, ist griechisch Dynamis, Dynamik. Dynamik ist Gottes Energie in Aktion. Das ist auch interessant, das Wort Energie im Neuen Testament kommt nur auf der Seite Gottes vor, nie von Menschen. Und Dynamik ist, wenn diese göttliche Energie in die Tat übergeht. Dynamik ist Gottes Energie in Aktion. Aber hier geht es nicht um Power-Evangelisation, denn Paulus war ja kein Power-Evangelist, der jetzt mit Gebet die Gefängnistüren sprengt, sondern Power-Kraft-Dynamik kommt jetzt ins Gefängnis, in die Abteilung Todeszelle. Und jetzt haltet euch fest, wofür braucht es die Kraft Gottes? Was ist es, was wir nicht selber können? Jetzt kommt was sehr Überraschendes. Kapitel 1, Vers 9, also genau zwei Verse weiter, schreibt Paulus etwas über diese Kraft. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Also es ist nicht die Kraft, in der Power Gottes große Wunder zu vollbringen, sondern es ist die Kraft Gottes im Leiden auszuhalten. Und deshalb heißt es hier die Liebe. Das ist das Zweite. Nee, merkt, ich kann das nicht in drei Teile aufgliedern. Das muss zusammen behandelt werden. Hier steht das Wort Agape. Und Agape ist gerade nicht Sympathie oder so ein bisschen Zuneigung. Wer leidet, dem wird großes Leid und Unrecht angetan. Und ich sagte ja, Paulus wurde zu Unrecht eingesperrt. Er wurde im Stich gelassen. Er war ganz allein. Jetzt könnte man sich doch vorstellen, dass der Paulus verbittert und voller Menschenverachtung in seiner Zelle sitzt. Das passiert ja oft. Neulich sagte mir ein alter Mann, der einzige Freund, den ich noch habe, ist mein Hund. Da habe ich gesagt, ich habe witzig gesagt, der kann ja nicht sprechen, der Hund. Das weiß ich. Obwohl jetzt sprechen die Leute mit KI, auch mit den Tieren, neuerdings. Ob das dann stimmt, weiß man nicht. Also Paulus könnte auch sagen, der einzige Treue, das ist noch mein Hund. Ich weiß nicht, ob Paulus wahrscheinlich keinen Hund hatte, aber voller Bitterkeit und Menschenverachtung in seiner Zelle. Aber was treibt ihn jetzt diese Kraft? Keine Menschenverachtung, sondern Feindesliebe. Und die hat kein Mensch in sich. Also ich habe es zumindest ganz bestimmt nicht. Feindesliebe. Feinde sind nicht Menschen, die uns ein bisschen unsympathisch sind, sondern Feinde sind Leute, die einem nach dem Leben trachten. Wir erleben ja zurzeit genau das Gegenteil, viel Hass, der sich überall hochschaukelt auf allen Kanälen. Man hat ja den Eindruck, die einzigen Wörter, die es heute noch gibt, ist Rache, Vergeltung, Eskalation. Und dann wird eines gemacht und dann schlägt das andere wieder noch schwer zurück. Das sind Kennzeichen einer dem Untergang geweihten Welt. Das ist keine Liebe. Jesus selbst sagt es, die Liebe wird in vielen erkalten. Aber so soll es in der Gemeinde nicht sein. Wir sollen diesem Geist nicht Raum geben, der die Liebe erkalten lässt, sondern du kannst den lieben, der dir ans Leben will. Und das ist unmöglich bei Menschen. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ich las in diesem Buch über die Christen, verfolgte Christen, dass ein Mitarbeiter nach Nigeria gereist ist, von, ich glaube, Open Doors, dieser Organisation, die verfolgten Christen hilft. Und er hat die Gemeinden besucht und die erleben von dieser Terrororganisation Boko Haram unglaubliches Leid. Werden Familien ausgelöscht, Kirchen niedergebrannt. Und dann verabschiedeten sie sich von diesen Christen, die sich da unter schlimmsten Bedingungen versammeln. Und dann sagte der Pastor oder Gemeindeleiter, was ihr für uns tun könnt, betet für uns, aber betet auch für die Menschen von Boko Haram. Also, das ist nicht menschlich. gewirkt. Das ist der Geist Gottes. Und ich hatte kürzlich, vielleicht lese ich demnächst auch mal ein Buch in der Hand, da ist tatsächlich jemand, der dieser Terrororganisation angehört hat, zum Glauben an Jesus gekommen. Ja, also das ist der Geist der Liebe. Gib keinen Raum der Bitterkeit, sondern der Geist der Dynamik, der Kraft und der Liebe, auch zu Menschen, die dich verletzt haben. Und das ist so befreiend. Ich selbst habe Gott sei Dank keine Feinde, aber es gibt Menschen, die machen einem das Leben schwer. Ich bin Lehrer von Beruf und manchmal, da ist das, weil die das nicht bösartig, aber so 14-, 15-Jährige, die durchschauen genau die Schwachstellen, die man so hat. Denen kannst du nichts vormachen und dann wird manchmal auch so ein bisschen spaßeshalber halt da reingestichelt. Also es sind keine Feinde, das will ich jetzt gar nicht dramatisieren. Aber manchmal, oder auch mit Kollegen, wo man da ins Gehege kommt, und dann ist so die Versuchung, jetzt schlägst du auf den Tisch und schreist rum und sagst denen mal richtig, was für liederliche Typen sind, oder noch schlimmer. Und dann das Wort des Heiligen Geistes, segne die jetzt. Bete besonders für diejenigen, die dir zusetzen, auch wenn sie nicht Feinde sind, trotzdem segne sie und begegne ihnen freundlich. Ich sage immer freundlich, guten Tag, nie irgendeine böse Worte. Und das ist die wahre Power-Evangelisation. Und wenn wir tatsächlich mal eine Aussprache haben, ist es auch sehr entscheidend, in welcher Art und Weise wir die Auseinandersetzungen führen, wenn sie nötig sind. Jetzt komme ich zum Schluss. Es kann nämlich jemand sagen, ja, das war jetzt eine schöne Sonntagsrede. Wir sind alle hier schön zusammen. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, in meiner Familie, in meinem alten Umfeld, in meinem Beruf, bei meiner Kundschaft, dann zieht mich das schnell wieder runter. Dann raste ich wieder aus. Dann ist das alles wieder weg, was ich im Gottesdienst gehört habe über Kraft und Liebe. Und jetzt kommt das Dritte, den Geist der Besonnenheit. Das heißt wörtlich ein Geist der Weisheit oder ein Feldherr, der den Überblick über das Geschehen behält. Den Überblick behalten. Und das ist eine wunderbare Übung, nicht sonntags im Gottesdienst, wo alle friedlich sind, sondern auch gerade da, wo es drauf ankommt, sich im Alltag bewusst zu machen, Jesus ist da. Und das muss eingeübt werden. Und wenn ich dann in eine Situation bin, wo ich merke, jetzt kocht der Zorn wieder hoch, jetzt kommt der alte Adam, kommt wieder zum Vorschein, dann ist es so gut, den Geist der Besonnenheit, man kann auch sagen Selbstbeherrschung, alten Übersetzungen sagen sogar noch Zucht, das ist noch etwas strenger, dass man sich selbst in die Zucht nimmt, selbst bremst und macht sich bewusst, Jesus ist da, ganz real. Und jetzt habe ich ein schwieriges Gespräch, aber Jesus gibt mir jetzt die Ruhe in dem Gespräch, gibt mir die Kraft für dieses Gespräch und gibt mir auch die Liebe zu dem Gesprächspartner. Denn das ist das, was du willst. Und dann fließt auch Segen über. Bleibe jetzt ruhig und freundlich im Namen Jesu. Und das ist so wichtig, den Geist der Besonnenheit und der Selbstbeherrschung. Also so eine Dreierkette oder für die Fußballfreunde 3-1 gewonnen. Und das können wir im Alltag auch umsetzen. Ich will schließen mit einer Geschichte, die ihr hoffentlich kennt. Als Israel in der Wüste war, schickt Mose 12 Kundschafter in das Land Kanaan. Und als sie zurückkommen, sagen sie, wunderschön das Land, Milch und Honig fließt, die Früchte, aber die Bewohner sind Riesen und die Städte sind befestigt bis oben hin. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Und Josua und Kaleb sagen jetzt nicht, wir schaffen das, sondern die sagen, wir schaffen das nicht, stimmt. Aber der Herr ist mit uns. Und ich lese noch einen Vers aus 4. Mose 14. Weil aber der Herr mit uns ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf, gebt nicht Raum dem Geist der Angst und der Furcht. Habt doch keine Angst vor den Bewohnern des Landes, Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig, denn sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Und so wünsche ich uns, Hugo, dir, Elen, uns allen, dass wir auch die Jahre, die Gott uns noch schenkt, dem Geist der Verzagtheit keinen Raum geben, sondern dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich schließe mit einem Vers von Paul Gerhardt, der auch in sehr turbulenten Zeiten lebte. Du bist ein Geist der Liebe, ein Freund der Freundlichkeit. Willst nicht, dass uns betrübe Zorn, Hader, Hass und Neid. Der Zwietracht bist du Gram. Machst das in Liebesflammen sich wieder schließt zusammen, was auseinander kam. Du Herr hast selbst in Händen die ganze weite Welt, kannst Menschenherzen wenden, wie dir es wohlgefällt. Ach, gib uns Kraft und Rat zu Fried und Liebesbanden, verknüpf in allen Landen, was sich zertrennet hat. Amen.
Amen.